Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayom Vishnu Para Paramahansa Parabraja Kachari Ashtato Satasi Simat Estivain Grace Silabe Charanaravinda Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja Srila Prabhupada Ki Jai Anand Koti Vaishnavrinda Ki Jai ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sukho Sikrishna Chaitanya O Prabhu Nitananda Sri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Si Si Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Mathura Dham Ki Jai Navadvip Mayapur Dham Ki Ganga Yamuna Mai Ki Bhakti Devi Tulasi Devi Ki Harinam Sankirtan Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Prema Nandi Hari Haribo All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to C.C. Guru and Shigaranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Vidmastaya Vidyatayam. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. So, Hare Krishna. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu diesem, es ist eigentlich ein Lesen aus dem Bhagavatam, was wir machen werden, und zwar ein ganz bestimmtes Lila, das Agadhamana Lila. Ich bin mir sicher, dass ihr alle das Damodar Lila kennengelernt habt. Ihr wisst, damals, als Krishna sich von seiner Mutter Yashoda binden ließ und seit der Zeit den Namen Damodar trägt, der um dessen Bauch ein Seil geschlungen ist. Nun, seit diesem Zeitpunkt war das Leben der Einwohner von Vrindavan nicht mehr das gleiche. Seitdem damals die beiden Arjuna-Bäume umgestürzt waren und, wie die Brijbasis dachten, fast Krishna getötet hätten, wäre Krishna nicht von Narayan beschützt worden. Seit dem Zeitpunkt fühlten sich die Brijbasis nicht mehr sicher. Sie fühlen sich allerdings nicht mehr sicher, etwas anders als wir, wenn wir unsicher sind. Wenn wir unsicher sind, dann haben wir Angst, dass irgendetwas mit uns passiert. Aber die Brijbasis haben keine Sorgen um sich. Das gibt es in der spirituellen Welt nicht, solche Art von Sorgen. Was es in der spirituellen Welt gibt, ist Sorgen um Krishna, aber nicht Sorgen um sich selber. So. Die Brijbasis sprachen miteinander. Wenn hier bei uns in Gokula Bäume umfallen, wer sagt uns das, dass nicht als nächstes die Dächer von den Häusern wegfliegen und auf Gopal stürzen? Es war so still in der Atmosphäre. Es gab keinen Wind. Trotzdem sind die gewaltigen Arjuna-Bäume umgefallen, die so stark gewachsen waren, dass nicht einmal 10 Elefanten einen hätten umreißen können. Einige der Brijbasis hatten sich Detektivanliegen angeeignet. Sie waren zu den kleinen Kindern gegangen, die damals mit Krishna zusammen gewesen waren, als die Bäume umstürzten, diese gewaltigen Mammutsbäume. Und diese kleinen Kinder hatten gefragt, wurden gefragt, wart ihr dabei, als die Bäume umstürzten? Was geschah? Die kleinen Kinder haben gesagt, well, Krishna hatte so einen Mörser, den man braucht, um Getreide zu mahlen, genommen, er war daran angebunden und hatte dann den Mörser hinter sich gezogen, bis er stecken blieb zwischen diesen gewaltigen Bäumen. Und als er sich nicht mehr fortbewegte, zog Krishna mit einem kleinen Ruck an dem Mörser und die gewaltigen Bäume waren umgestürzt. Die Brijbasis, die das gehört hatten, waren zurückgegangen und hatten gesagt, das war die Erklärung. Krishna hat die Bäume umgestürzt. Aber die anderen Brijbasis, sie sagten, ach, so ein Unsinn, denk doch nur mal nach. Hätte Krishna die Kraft gehabt, die beiden Bäume zum Einsturz zu bringen, da hätte er sich doch mit Leichtigkeit selber von dem Seil lösen können, was Mutter Yashoda um ihn geschlungen hatte. Aber das war nicht so. Als er aufgefunden war, war das Seil noch um seinen Bauch, deswegen heißt er ja gerade Damodar. Also er kann unmöglich die Kraft gehabt haben, die Bäume zum Umsturz zu bringen, sonst hätte er sich auch lösen können. Meine lieben Devotees, wir wissen den Grund, warum Krishna nicht das Band löste, was Mutter Yashoda um seinen Bauch gebunden hat. Das hatte nichts mit Kraft zu tun oder dem Mangel an Kraft. Krishna hat gedacht, ich kann die Stricke des Karmas, die alle binden, mit Leichtigkeit zerstören, aber ich kann nicht dieses kleine Bänzel lösen, denn ich werde niemals mich von einem Band lösen, was mit Liebe um mich geschlungen ist. Mutter Yashoda hat mich so sehr geliebt und hat aus Liebe dieses Seil um meinen Bauch geschlungen. Ich mache die großen Halbgötter befreien, die in diesen Bäumen gewesen sind, aber von diesem Seil kann ich mich nicht befreien und will mich nicht befreien. Der Einzige, der das Seil abnehmen kann, ist Yashoda selber. So hatte Krishna gedacht. Es hatte also nichts mit Schwachheit zu tun, dass er sich löst. Die gleichen Kinder, die den Einwohnern von Vrindavan erzählt hatten, dass Krishna selber die Bäume zum Umstürzen gebracht hatten, hatten auch gesagt, dass Krishna ein paar Tage vorher den gewaltigen Karrendämon Chakratasura befreit hatte. Wisst ihr, damals war Krishna ja unter dem Shataka-Wagen in den Schatten gelegt worden, weil Mutter Yashoda sich um die Gäste kümmern wollte. Und in diesen Wagen war ein Dämon eingegangen, der sich mit ganzer Kraft auf Krishna werfen wollte, um ihn zu zermalmen. Aber Krishna hatte sein kleines, zartes Lotusfüßchen genommen, ganz klein, und peng, gegen den Karren gehauen, der dann in den äußeren Weltraum geschleudert wurde durch den Kick des Lotusfußes. Ach, sagten die Britschbasis, ihr kleinen Kinder, ihr spielt am besten weiter mit Gopal, aber verbreitet bitte nicht solche Geschichten, dass er gewaltige Bäume zum Einstürzen bringt und Halbgötter befreit und Dämonen tötet. Spielt lieber mit eurem Gopal. Aber in ihrem Herzen war ein starker Zweifel. Was, wenn unser Krishna doch ein Besonderer ist? Was, wenn er tatsächlich einfach hier nur erschienen ist in der Form eines kleinen Kindes? Was, wenn er sogar ein machtvoller Halbgott ist? Es könnte ja sein. Am nächsten Tag waren sie zu Nanda Maharaj gekommen und haben gesagt, sag uns, wer dein Kind ist, das ist kein normaler. Du kannst nicht mal einen kleinen Felsen, einen kleinen Stein heben. Krishna stemmt gleich einen gewaltigen Hügel hoch, einen Berg. Du hast eine helle Hauttönung und Krishna ist schwarz wie eine Regenwolke. Das ist einfach nicht biologisch erklärbar. Ein Kind nimmt immer die Eigenschaften seiner Eltern an, aber Krishna hat dich und deine Frau weit zurückgelassen. Nanda Maharaj hatte geantwortet, ich kann euch nicht sagen, wer Krishna ist. Alles, was ich noch erinnern kann, ist, dass als er geboren wurde und sein Horoskop von Garga Rishi verlesen wurde, dass Garga Rishi sagte, er sei ein Lion. Aber das glaube ich nicht. Auf eine sehr feine Weise waren die Brijbasis davon überzeugt, dass Krishna besondere Kräfte hatte. Aber ihre Liebe im Herzen ließ es nicht zu denken, er sei Gott. Denn durch das Denken, dass der kleine Schmutzfink Krishna, der sich mit den Kuhmist einrieb, dass das Gott wäre, würde eine unnötige Distanz schaffen. Sowas macht Gott nicht. Aber manchmal kam doch diese Ahnung, dieser Zweifel in ihn hervor. Vishwanath Chakravarti Thakur gibt das Beispiel. Wenn man in Vrindavan Milch transportiert, tut man das meistens auf Ochsenrücken und so weiter, in Ochsenkarren. Und damit die Milch nicht überschwappt, wird ein bisschen Stroh obendrauf gelegt. So, wenn die Milch dann gekocht wird, tut dieses Anti-Überschwapp-Stroh von unten nach oben kommen und wird für ganz kurze Zeit sichtbar, um dann wieder in dem Temperaturkreis nach unten gewirbelt zu werden. So taucht auch manchmal ganz plötzlich in dem Gemüt der Brijbasis der Gedanke auf, vielleicht ist Krishna ja doch ein Halbgott oder vielleicht ist er auch Narayan-mäßig drauf. Aber er kann nicht, eigentlich kann das nicht so sein. Anyways, die Brijbasis verloren bald ihre Fähigkeit zu schlafen, ähnlich wie es Gästen auf dem Schweizer Ferienlager geht. Sie machten sich Sorgen. Was, jetzt stürzen schon Bäume um, machtvolle Winde werden ausgelöst, Dämonen werden sichtbar und all das spielt sich im Dunstkreis von unserem Gopal ab. Es wurde eine Vollversammlung einberufen. Nanda war dort und sein älter Bruder Upananda. Upananda hörte sich sorgsam an, was die Brijbasis sagten, um sich ihre Sorge an Krishna auszudrücken. Immer wieder geschehen um unseren Gopal so viel außergewöhnliche Vorfälle, furchterregende Unfälle und dergleichen mehr. Schließlich sprach Upananda. Wie schon gesagt, er ist der ältere Bruder von Nanda Maharaj. Er ist sehr intelligent, sehr erfahren und vor allen Dingen hat er unglaublich viel Liebe in seinem Herzen für Gopal. Das ist eine besondere Qualität. Upananda sagte: Ich bin der Meinung, das liegt am schlechten Vastu von Gokul. Das zieht irgendwie die dämonischen Kräfte an. Wir sollten Gokul verlassen, nach Vrindavan gehen. In diesem Wald von Vrindavan hat es frisches und grünes Gras, ständig neue Bäume, auch Fruchtbäume und reines Süßwasser. Da sind prächtige Weiden für unsere Kühe. Und da gehen wir hin. Und auf diese Weise werden wir den Gefahren entgehen. Nanda Maharaj hörte seinem älteren Bruder zu und sagte: Genau. Und damit war alles klar. Noch in der gleichen Minute, die Brijbasis sind also nicht mental, wenn es darum geht, Krishna zu beschützen, in der gleichen Minute sprangen alle begeistert auf, riefen ganz laut: Jai Gopal!
Jai Gopal!
Viel lauter: Jai Gopal!
Jai Gopal!
Ja, genau so. Und dann packten sie ihr Hab und Gut in ihre Ochsenkarren ein. Ein paar Brijbasis nahmen Bogen und Pfeile, um das Ganze zu beschützen, andere Lanzen. Die Gopis setzten sich auf die Ochsenkarren und sangen, fingen an, ihre Lieder in Verherrlichung von Krishna zu singen. Krishna saß auf Mutter Yashodas Schoß und grüßte alle Brijbasis und lachte. Er war damals ungefähr 5 Jahre, also nicht ungefähr, sondern genau 5 Jahre alt. Alle sprachen über Krishna und ein gewaltiger Zug von Brijbasis entfernte sich aus Gokul und reiste nach Vrindavan hin. Da war ein Singen, da war ein Tanzen, da war eine Freude da. Denn alle, die in diesem Zug waren, schauten immer wieder sich um auf Krishna, um dessen zartes Lotusgesicht ein glückliches Lachen spielte. Er war das Zentrum von all dem Leben in Vrindavan. Am Abend kamen die Brijbasis an und bildeten einen Kreis, um in der Nacht draußen zu schlafen. Und Krishna und Balaram schlüpften da weg und gingen durch ihren Wald von Vrindavan spazieren. Krishna sah die Yamuna und chantete sofort ein Lied zur Yamuna. Nein, er nahm sogar seine Flöte in den Mund und verherrlichte Yamuna. Krishnas Flötenspiel war wie das Tanzen der Wellen der Yamuna. Dann ging Krishna freudig tanzend zum Govardhanberg. Krishna hatte damals einen Wunsch. Er wollte die Kühe hüten. Aber er wusste, Nanda Maharaj würde sagen, du bist ja viel zu klein. Krishna dachte sich, ich werde meinen Wunsch schon durchbringen. Und so sprach er zu seinen Onkeln Upananda und Sunanda. Er sprach zu Sunanda und Upananda in Sichtweise von Nanda Maharaj und sagte, ich kann durchaus Kühe hüten, Onkel. Es ist nicht so, dass ich zu klein bin. Ich bin für meinen Jahrgang unglaublich intelligent und stark. Es gibt niemanden, der mich aufhalten kann, wenn es darum geht, Butter zu stehlen. So wird mich auch niemand aufhalten können, wenn ich die Butterträger, die Kühe, behüten will. Upananda sagte, du kennst die Ansicht deines Vaters. Er denkt, er kann dich nicht außer Augen lassen. Besonders nicht, weil ja vor kurzer Zeit die großen Arjuna-Bäume fast auf dich gestürzt sind. Ach, sagte Krishna, keine Gefahr. Mein Vater ist immer ein bisschen streng zu mir. Aber ihr seid Onkel, geht mal zu ihm hin und überzeugt ihn. Und so gaben Upananda und auch Sunanda nach und gingen zu Nanda. Nanda Maharaj fragte, was habt ihr da mit Krishna besprochen? Ihr habt so gelacht und Krishna hat ebenfalls seine Hände so bewegt. Krishna spricht nie mit mir so. Tja, sagte Upananda, wir sind die Onkel. Und er ist unser Neffe, der ist ein bisschen freier uns gegenüber als dir. Okay, sagte Nanda, was hat er euch denn aber gesagt, was will er? Also sagte Upananda, setz dich jetzt mal hin. Dein Sohn ist nicht gewöhnlich, er ist eher außergewöhnlich. Deswegen solltest du ihm die Erlaubnis erteilen, die Kühe zu hüten. Ich mache mir solche Sorgen um Krishna, seit diesem Vorfall mit den schweren Bäumen. Upananda sagte, Ich bin dein älterer Bruder und ich sag dir, lass ihn die Kühe hüten. Nanda Maharaj machte einen Kompromiss. Er holte Gopal vor sich und sagte, du hast ja deine Onkel ganz schön beeinflusst. Also, du darfst die Kälber hüten. Die Kühe gehen in den weit abgelegenen Teil des Waldes. Aber die Kälber werden kurz von zu Hause freigelassen und dann kommen sie nach einiger Zeit zurück. Hüte die Kälber. Fang damit an. Und Krishna lächelte und sagte, ja, Vater. Damit sind wir angekommen zu dem Beginn einer ganz außergewöhnlichen Lila-Katha. Wir werden hören, wie der kleine fünfjährige Gopal den Inbegriff der Sünde, den Agasura-Dämon, traf. Aber vorher, sodass wir uns einen kleinen Eindruck machen, von Krishnas besonderen Spielen, diesem ersten Spiel, was sich in Vrindavan abspielte, und dass unsere Herzen angezogen werden zu Krishna und Balaram, bereitet Shukadev Goswami uns vor, indem er Krishna mit dem Namen Hari bezeichnet. Shri Shuka Uvacha Kvachit Vanashaya Mano Dadat Prajat Prata Samutaya Vayasya Vatsapan Prabodayan Shringa Ravena Charuna Vinirgato Vatsa Pura Sharo Hari. Shukadev Goswami fängt jetzt an zu erzählen, was sich in Vrindavan statt abspielte, nachdem Krishna gezügelt war. O König Parikshit, eines Tages beschloss Krishna, sein Frühstück als Picknick im Wald zu nehmen. Er war früh am Morgen aufgestanden, blies in sein Horn und weckte alle Kuhhirtenjungen und Kälber mit dem wunderschönen Klang auf. Dann ging Krishna und die Jungs mit ihren Kälbern vor sich nach Brajabhumi in den Wald hinein. Shukadev Goswami sagt hier Hari. Krishna ist Hari. Das bedeutet zweierlei. Erstmal, dass er alles wegnimmt, was unheilvoll ist. Und zweitens bedeutet der Name Hari, dass er den Geist eines jeden stehlt. Hari heißt auch der Dieb. Und den Geist erfüllt mit göttlicher Liebe. Wenn Lord Chaitanya jemanden grüßte, sagte er immer, Hari Hari! Hari Hari.
Hari, Hari!
Ihr solltet viel öfters Hari Hari sagen. Damit wird bei euch nämlich alles, was unglückselig ist, gestohlen. Besonders Sorgen und Worries. Ja? Und dann wird der Geist erfüllt mit Liebe. So, in diesem Text heißt es Quatschit. Eines schönen Tages beschloss Krishna, sein Frühstück im Wald zu nehmen. Ihr müsst wissen, dass Krishna normalerweise spät aufstand, weil er noch so klein war. Er war damals 5 Jahre alt. Und kleine Kinder müssen länger schlafen. Das
Das weiß Eindri auf alle Fälle. Das ist nicht immer einfach, aber das muss irgendwie geklappt werden. So, an diesem einen, an diesem Tag hatte Krishna den Wunsch, wir wollen ganz früh aufbrechen und dann unser Frühstück nicht zu Hause nehmen, sondern im Wald. Picknick. So, er sagte seinen kleinen, coolhärten jungen Freunden Bescheid. Also morgen stehen wir ganz früh auf, gehen mit den Kälbern los und dann werden wir Picknick im Wald essen. Und die kleinen Gopas waren sofort begeistert, wie sie immer waren. Und so stand Krishna am nächsten Tag schon ganz früh auf. Er wusch sich seinen Körper, er machte sich den Mund sauber und er wechselte in ein neues Paar von Kleidern. Es wird mit dem Sanskrit-Ausdruck Samuttaya ausgedrückt. Sama bedeutet völlig und Uttaya bedeutet aufwecken, aufwachen. Also Krishna wachte völlig auf am Morgen, indem er sich wusch, die Dusche nahm und die alten Kleider aufgab. Meine lieben Devotees, es wird gesagt, dass der Körper, wenn er eine Nacht geschlafen hat, in gewisser Weise tot ist. Und dass auch die Kleider, die dieser Körper angehabt hat, der geschlafen war, auch tot sind. Deswegen, wenn du aufstehst, musst du erstmal den Körper beleben und aufwecken durch eine Dusche und Pranayama-Übung und indem du laut rufst, Hari Hari. Genau. Und dann musst du auch kannst du die toten Kleider nicht wieder anziehen. Nicht? Die sind tot. Neue Kleider müssen an. So, danach ging Krishna spielerisch durch die Stadt und blies in seine Horn. Und machte einen total attraktiven Sound. Und dann ging Krishna, stell euch das mal vor, zur Türschwelle von jedem seiner Freunde und sang ein Lied für seinen Freund. Oh Shridam, komm jetzt mit deinem tollen Goldschmuck. Wir wollen losgehen. Und so ging Krishna zu jedem seiner kleinen Freunde, stellte sich an die Tür und als kleiner Fünfjähriger sang er ein Good Morning Song. Krishna. In gewisser Weise war das, was Chitra eben geblasen hatte, nicht eine Flöte, sondern ein Horn. Denn Krishna kommuniziert mit seinen Kuhhirtenjungen Freunden nicht mit der Flöte. Mit der Flöte kommuniziert er mit den Gopis. Das hören dann nur die Gopis, wenn Krishna spielt auf der Flöte. Aber wenn Krishna mit dem Horn spielt, das ist so ein Loch in der Mitte, wo er die Töne modulieren kann. Dann ruft er damit seine Kuhhirtenjungen. Und zwar ruft er mit der Vibration seines Hornes, sagen wir mal, schwierig auszudrücken, jeden einzelnen Kuhhirtenjungen und weckt ihn auf. Es ist so wie bei uns, da gibt's diese vibrierenden Handys, vielleicht habt ihr die mal in der Tasche gehabt, da denkt man plötzlich, jemand greift mit unanständiger Gestik zwischen die Beine, wenn die losgehen, diese Vibrationshandys. Aber nur der gerufen wurde, kriegt dieses Vibrieren mit. niemand anderes. Nur wenn jemand dich anruft, geht das plötzlich los und du denkst, mein Gott. So hat Krishna auch mit dem Horn jeden einzelnen seiner Kuhhirtenjungen gerufen und eben nur den, den er gerade im Sinn hatte. Als Krishna die Kuhhirtenjungen auf diese bezaubernde Art und Weise geweckt hatte, ging er zurück zu sich nach Hause, ließ alle Kälber los und hat sie ganz liebevoll mit einem kleinen Stöckchen und seiner Lotushand vor sich hergeschoben. Sie gingen dann durch das Tor von dem Dorf los und tanzten glücklich. Für Krishna war das Hüten der Kälber nicht etwa eine Pflicht. Sukadev Goswami sagt, Vinirgato, wo Vinod drin ist. Vinod heißt große Freude. Er hatte große Freude, als er sich oft um die Kälber sorgte. Aus allen Teilen Vrindavans kam ein Strom von weißen Kälbchen herbei. Krishna alleine hatte Asankhya Kälber. Asankhya heißt eins mit 17 Nullen dahinter. Ich weiß nicht, Manu Nandini kann vielleicht sagen, wie viele Milliarden das sind, weil sie Wirtschaft studiert hat. Eine 1 mit 17 Nullen. Frau Doktor, weißt du, wie viel das ist? Viel, ne? Ganz viel. So viel Kälber hatte Krishna. Und seine Kuhhirtenjungen kamen auch heraus mit der gleichen Anzahl von Kälbern. Ich möchte euch bitten, nicht zu zweifeln jetzt. Alles, was wir über Krishna hören, ist so und so jenseits des menschlichen Geistes. Ich weiß nicht, ob ihr selber schon mal in einem Dorf gelebt habt, aber wenn so im Dorf, gerade im Vrindavan, also ihr müsst mal auf den Dörfern leben in Vrindavan, die Kälber losziehen, von überall kommen sie so durch die Gässchen gehoppelt und sammeln sich dann, es gibt eine Besammlung am Dorfausgang und dann ging's los. So war das auch zu Krishnas, bei Krishna, nur dass eben Milliarden von Kälbern kamen, die kamen so wie Monsunregen, die sich sammelt in einem See zusammen. Und da war Krishna und alle lachten und freuten sich. Die Kälbchen waren ganz unruhig. Jetzt ging es endlich los. Und ja, die sind dann irgendwann losgegangen. Ich werde euch jetzt mal Vers 4 vorlesen. Falabravastavaka Sumana Pichadatuvi Kachagunjamani Svana Bhushita Abhyabhushayan. Obwohl diese Jungen alle von ihren Müttern geschmückt waren mit Kacha, Gunjabeeren, Perlen und Goldornamenten, haben sie, als sie sich in den Wald begaben, sich weiter geschmückt mit Früchten, grünen Blättern, Blumensträußen, Pfauenfedern und weichen Mineralien. Als die Kuhhirtenjungen mit den Kälbern das Vrindavan-Dorf verließen, war es total ekstatisch. Als sie aus der Reichweite ihrer Eltern waren oder aus der Sichtweise, liefen sie los und tanzten und tanzten und tanzten. Vrindadevi schickte lauter Tiere los, die Krishna und Balaram begrüßten. Und so kamen aus dem Wald die Tiere herbeigelaufen und tanzten und tanzten. Und die Kuhhirtenjungen tanzten und tanzten. Dann sagten sie zu Krishna, Krishna, du tanzt ja heute gar nicht. Was ist mit dir denn los? Ach, sagte Krishna, Ich muss noch ein bisschen weiter von Vrindavan weg, um mich völlig zu entfalten. Als er weit genug weg war, malte Krishna mit seiner Flöte ein kleines Viereck. Balaram ging in das Viereck herein und fing dann an zu tanzen. Und dann schaute Krishna sich um und seine coolen Jungen riefen alle aus: Jai Gopal!
Jai Gopal!
Und Krishna tat dann ganz vornehm wie ein Tänzer in den Ring und fing plötzlich an zu tanzen. Er spielte er ganz wild mit der Flöte. Und dann fing er an dazu zu tanzen. Erst mit den Füßen, dann tanzte er auf einer Hand weiter. Dann nahm er einen Stab von seinen Freunden und wirbelte den Stab herum. Und die Kuhhirtenjungen waren total ekstatisch und erfreut. Als Krishna so tanzte, kamen die Faunen herum, bildeten einen großen Kreis um Krishna und Balaram, sodass Krishna und Balaram wie ein Saphir aussah, ein blauer und ein weißer, der von einem grünen Smaragdring gehalten wurde. So wird das beschrieben. Als Krishna und Balaram zu Ende getanzt haben, kam der König der Pfauen, nahm eine Pfauenfeder und warf sie als liebevolle Gestik vor Krishna, indem er sagen wollte: Du tanzt besser als ich. Bisher haben alle gesagt, ich bin der König der Tänzer. Aber jetzt hast du gewonnen. Nimm die Pfauenfeder und schmücke dich damit. Ich möchte euch jetzt etwas vorlesen. Jede Mutter pflegte ihr Kind mit Girlanden und Dekorationen zu schmücken, bevor sie die Kinder in den Wald ließen. Aber die Kuhhirtenjungen, wenn sie im Wald waren, schmückten sich mit den Früchten, den Blättern, den Blumen und vor allen Dingen mit den Mineralien. Manche der Kuhhirtenjungen nahmen sich aus der Erde diese Datubie, das sind so Mineralien, die sind wie Farben, und machte eine weiche Paste aus diesen Mineralien, indem er sie auf den Stein zerrieb. Und dann gingen die Kuhhirtenjungen zu Krishna und sagten: Mein lieber Krishna, erlaube uns, dein Gesicht zu schmücken. Dein Gesichtsschmuck ist nicht so schön. Mutter Yashoda hat sich sehr, sehr beeilt heute Morgen. Jetzt will ich dir den Gesichtsschmuck machen. So nahmen sie das Beste unter den weichen Tüchern und rieben Krishnas Gesicht rein, sodass es glänzte. Und dann dekorierten sie Krishnas Gesicht nach ihrem eigenen Stil. Nun, es waren Millionen von Kuhhirtenjungen da. Wenn jeder Krishna nach seinem Stil gemalt hätte, hätte das den ganzen Tag und die Nacht gebraucht. Krishna nun, der der Experteste unter den Experten ist, wusste diese Situation so zu lösen, indem er sich einfach erweiterte in so viele Formen wie Kuhhirtenjungen und sich vor sie hinstellte und sagte: Nun schmück mal los. Und dann schmückte jeder Einzelne auf tolle Art und Weise Krishna und tat Blumen um Krishnas Ohr und machte Federn fest in Krishnas Turban. Krishna war geschmückt, wie alle die Kuhhirtenjungen, mit Blättern, mit Zweigen. Er sah ganz weltlerisch aus. Meine lieben Devotees, Auch ihr müsst euch schmücken. Der beste Devotee-Schmuck, den die Aufmerksamkeit Krishnas auf sich zieht, ist Tilak. Wer keinen frischen Tilak auf dem, der Stirn hat, hat einen Kremationshaufen als Stirn. Heute sieht deine Stirn wie ein Friedhof auf, aus Prabhu. Da muss Tilak drauf. Dieses... Oh, Lalita Madhava hat Tilak. Ein Glück, sonst wärst du... Dieser Tilak, meine lieben Devotees, ist der Schmuck, den ein Devotee immer tragen sollte. Wenn er abgeht, sollte er ihn aufs Nächste, aufs Neue rauftun. Dieser Tilak bedeutet Urdhva Pundra, der Weg. Oder mein Lebensweg geht nach oben. Das wird gezeigt mit dem Tilak. Mein Weg geht nach oben. Enduleka. Mein Weg ist der Weg, der nach oben geht. Und jedes Mal, wenn sich ein Devotee verneigt und den Kopf auf die Erde legt, dann zeigt der Tilak nach Vrindavan. Und damit sagt der Devotee aus, ich gehe nach Vrindavan. Das ist mein Ziel. Tilak ist das Wichtigste, der wichtigste Schmuck, den eine bedingte Seele sich auf den Körper legen kann. Kauft euch große Mengen von Tilak ein. Da wird auch wenigstens was mit ausgedrückt. Ein Ring ist eine Lüge. Ein Ring hat keinen Anfang und kein Ende. Er soll ausdrücken Ewigkeit, nicht? Wenn sich ein Mann und eine Frau vermehren, geben sie sich Ringe, die sie sich über die Hände stülpen und lügen sich so an. Wir werden ewig zusammen sein. Es gibt keine Ewigkeit. Der einzige Schmuck, der die Wahrheit sagt, ist der Tilak, der immer wieder vergeht, aber immer wieder neu raufgelegt werden muss. Ne? Der Weg, der nach oben führt. Das ist der einfache, einzige, wahrhafte Schmuck im Leben. So. Die Kuhhirtenjungen gingen also zu Krishna, schauten ihn prüfend ins Gesicht und sagten, Krishna, hör mir genau zu, deine Gesichtsdekoration ist nicht sehr nice. Lass sie mich für dich nochmal machen. Und dann dekorierte jeder Einzelne die Erweiterung Krishnas. Krishna weiß, dass jeder Devotee ihn verehren will. Und deswegen erweitert er sich auch heute noch für jeden Devotee in eine Form. Schaut euch unseren Alter an. Der gleiche Krishna. In einer Form hat er sich erweitert für Chitra und Madan Mohan. In einer Form für Satchisuta und Mulidara, einer anderen Form für Rangini und Ananda Chaitanya. Da sogar eine Form, wie er sich für mich erweitert hat, als Radha Kanaya Lal. Krishna ist so gütig, dass er sich für jeden Devotee erweitert und sich dann so schmücken lässt, wie der Devotee das denkt, dass es richtig ist. Wir werden noch einen Vers nehmen. Mushnanto nonyanya shikyadin gyatanaraccha shikshibu tatratyascha punadurat tasantascha punadadu. Alle Kuhhirtenjungen pflegten voneinander die Lunchbags zu stehlen. Wenn dann ein Junge merkte, dass sein Lunchbag gestohlen worden war. Und er zu dem Jungen hinging, der das ihm geklaut hatte, hat der Junge dieses Lunchbag schon wieder weit weggeworfen zu einem anderen Jungen. Der hat es dann noch weiter weggeworfen. Wenn der Besitzer des Lunchbags enttäuscht wurde, dann lachten die anderen Jungs und der Besitzer fing an zu weinen, bis der Bag zurückkam. Die kleinen Jungs waren in den Wald gegangen und sie trugen alle Töpfe mit sich, die von Bambusstäben herunterhingen. In den Töpfen waren ihr Lunch drin. Sie trugen auch Seile, die nötig waren zum Kühe hüten, und kleine Stöcke für die Kälber. Die Kuhhirtenjungen machten laute Geräusche, sodass die Kälber immer wussten, wo sie längs gingen. Manche Gopas nahmen auch Flöten mit sich und sie spielten auf dem Weg auf diesen Flöten, um einen sweeten Sound zu machen. Manchmal stahlen Kuhhirtenjungen die Flöte von anderen. Und dann hat der Dieb gesagt, okay, Boys, jeder nimmt seine Flöte raus und wir spielen dann ein Konzert. Der Junge aber, dessen Flöte gestohlen war, fing an, nach seiner Flöte zu suchen und in großer Anxiety fragte der Gopa, wo ist meine Flöte? Was ist mit ihr passiert? Dann machte er eine Suchaktion. Und manchmal fand er seine Flöte nicht wieder. So ging es mit Nahrung, mit Flöten, mit Kleidung und anderen Dingen. Und wenn derjenige, dem irgendwas fehlte, anfing zu weinen, lachten die anderen. Aber liebe Devotees, das ist sehr wichtig, dass ihr diesen feinen, subtilen Punkt versteht. Der Kuhhirtenjunge, der seine Flöte oder sein Lunchpaket vermisste, weinte nicht aus Schmerzen oder aus Herzensleid. Er weinte nur, um den anderen Freude zu bereiten. Und die Kuhhirtenjungen, die den einen weinen sahen, lachten nicht, weil sie sich freuten über das Leid des anderen. Wie hier in dieser Welt. Wenn jemand Probleme hat, dann erfüllt das unser Herz mit großer Freude. Wir lachen über das Leid oder Missgeschick eines anderen, wenn der aus dem Eis ausgerutscht ist und sich einen blauen Flecken auf dem Gesäß gestoßen hat, dann lachen wir. Aber in Vrindavan passiert sowas nicht. Die Kuhhirtenjungen waren so angehaftet an Krishna, dass sie durch diese Spiele Krishna große Freude machten. Die Kuhhirtenjungen hassten es, am Abend
ins Bett zu gehen und zu schlafen. Die ganze Nacht hinüber dachten sie, wann ist nur morgens? Und in der Nacht riefen sie ganz laut aus, Kanaya, Kanaya! Schließlich wurde sie ihre Ungeduld so groß, dass sie aufstanden und um Mitternacht zu der Tür von Krishnas Palast gingen. Und sie riefen ganz laut, du bist schon wieder zu spät dran, Kanaya. Komm raus, lass uns schnell losgehen. Statt Krishna kam Mutter Yashoda herausgeschossen und sagte zornig, ist das die Zeit, um loszugehen? Könnt ihr nicht sehen, Boys, dass es immer noch dunkel ist und dass Krishna schläft? Geht jetzt nach Hause und rastet weiter. Manchmal kletterten die Kuhhirtenjungen über die Palastmauer und gingen zu Krishna und sagten, weißt du noch am Tage, wie Madhu Mangal deine Flöte gestohlen hast und du geweint hast und gesagt hast, wenn das so weitergeht, gehst du zu Mutter Yashoda? Und dann hast du ihm seine Ladus geklaut und sie selber aufgegessen. Auf diese Weise sprachen sie mit Krishna, bis Mutter Yashoda sie im Schlafraum von Krishna entdeckte und sanft herausbuxiert und sagte, jetzt müsst ihr rasten, morgen wird Krishna vor Müdigkeit umkommen und ihr auch. So. Irgendwann dann, nachdem die Kuhhirtenjungen viele Mal aufgestanden waren in der Nacht und zu Krishna gegangen waren, war der Morgen gekommen und dann gingen sie alle los. Manchmal ging Krishna in den Wald von Vrindavan, der nicht verschieden von ihm war, und schaute sich die Schönheit des Waldes an. So wie die Kuhhirtenjungen sahen, dass sie ein bisschen von ihm vorausgegangen waren, riefen sie ganz laut, ich werde der Erste sein, der Krishna berührt, und fing ein Wettrennen an, um bei Krishna zuerst zu sein. Während sie liefen, riefen sie ganz laut, Aham Purvam, ich bin der Erste, Aham Purvam. Wie riefen sie? Aham Purvam, Aham Purvam. Yes, so. Aber nicht so zögerlich wie ihr. Die waren entschlossen, als Erster anzukommen bei Krishna. Krishna ließ sie alle gewinnen, indem er wieder seinen besonderen Erweiterungsspiel machte und sich erweiterte in so viele Gopis. Die Gopas erweiterte in so viele Formen, wie Gopas da waren. Die Gopas umarmten Krishna dann und fragten ihn, Krishna, warum bist du so weit von mir weggegangen? Ich habe überall nach dir gesucht. Ihr müsst wissen, meine lieben Devotees, die Kuhhirtenjungen fingen an zu klagen, wenn Krishna nur für einen Bruchteil eines Augenzwinkerns hinter einem Baum verschwand, wenn sie durch den Wald gingen, um dann gleich wieder hinter dem Baum zum Vorschein zu kommen. So angehaftet waren sie an Krishna, dass sie nicht mal tolerieren konnten, dass er einen kurzen Augenblick hinter dem Baum verschwand. Meine lieben Devotees, habt ihr auch manchmal den Wunsch, jemanden, der euch lieb ist, zu umarmen? Wir sehen es immer, wenn sich die Matajis nach langer Abwesenheit treffen, dann umarmen sie sich und lassen sich nicht wieder voneinander trennen. So, die Kuhhirtenjungen waren immer in dieser Mut. Sie wollten ständig Krishna umarmen. Der Wunsch, jemanden zu umarmen, wird besonders intensiv, wenn die Person, die man umarmen will, nicht in der Nähe ist. Entfernung lässt das Herz weicher werden. Aber bei den Kuhhirtenjungen, die waren niemals von Krishna getrennt. Die waren immer mit ihm zusammen.
Shukadev Goswami erzählt uns das in so Einzelheiten, wie die Kuhhirtenjungen zu Krishna liefen und ihn umarmten, um auch in uns eine Anhaftung an Krishna groß werden zu lassen. Wenn er sagt, Sama Sprishya, Sama heißt ganz und gar und Sprishya heißt berühren, beschreibt er die Kuhhirtenjungen, die Krishna nicht nur so ein bisschen umarmten, sondern ihn ganz feste umarmten, ihn hielten und ihn squeezten, sodass Krishna nie von ihnen getrennt war. Das sollte das Ziel eines jeden Devotees sein. Wir sollten beten zu Krishna, dass wir in sein Lila hineinkommen und ihn Samasprishta, ihn total berühren. Krishna ist so warmherzig und so liebevoll, aber auch sein Körper ist so kühl, dass alles Leid weggekühlt wird. Wir sollten darum beten, eines Tages auch Krishna umarmen zu können, wie die Kuhhirtenjungen oder die Gopis es taten. Der Körper von jedem Kuhhirtenjungen war ewig, jugendlich und wunderschön. Es gab niemals einen Zeitpunkt, wo es irgendeine Lücke in der Beziehung zwischen den Kuhhirtenjungen und Krishna gab. In dieser Welt müssen zwei Liebhaber manchmal eine gewisse Entfernung voneinander bekommen. Ich brauche jetzt Distanz, sagt der eine Geliebte zum anderen. Besonders in der Schweiz. Nordschweiz. Aber in der spirituellen Welt gibt es nie das Gefühl von Entfernung zwischen Krishna und seinen Devotees. Hare Krishna.
Bhagir Mohanji, please sit on your seat. We have made this big seat for you. Hare Krishna.
Ich möchte zum Abschluss über Maharaj Prithu vorlesen. Prithu Maharaj traf Krishna. Und als der Herr vor ihm erschien, machte er eine Ausnahme. Normalerweise berührt Krishna niemals mit seinen Füßen diese Erde. Wisst ihr, dass Krishna immer transzendental ist? Die Erde hat er für uns geschaffen, die mit ihren Füßen auf der Erde gehen. Gefangene, arme, bedingte Seelen. Aber Gott wird niemals, auch wenn er in unserer Dimension erscheint, die Welt berühren. Weil jedoch Prithu Maharaj als Repräsentant von dem Herrn diese Welt regierte, hat Krishna, um Prithu das Herz glücklich zu machen, seine Lotusfüße genommen und sie ganz vorsichtig auf den Erdplaneten gestellt. Aber um auszudrücken, dass ihm das nicht genehm war, hatte er eine Hand an der Schulter von Garuda, um auszudrücken, dass falls irgendwie ein Sog von der Welt ausging, dann würde er sich bei Garuda festhalten und dann würde er nicht zu Fall kommen. Er wollte Prithu zeigen, ich akzeptiere und dich als mein Repräsentant und um dein Herz glücklich zu machen, stelle ich jetzt meine Füße in dein Königreich. Aber vorsichtshalber hielt er sich bei Garuda fest, so dass er nicht runterfallen konnte. So nachdem, so drückte Krishna aus: O all ihr, die ihr mit euren Füßen auf dem Erdplaneten geht, seid vorsichtig! Die Erde hat sehr viel Leidenschaft. Die Erde hat sehr viel Tamagun. Fallt nicht herunter, wenn ihr die Erde berührt.
Hare Krishna.
Nach einiger Zeit sagte er zu Prithu: Prithu, du hast jetzt genug mich angeschaut mit Tränen der Ekstase. Es ist Zeit darum, dass du mich um eine Segnung bittest. Und Prithu Maharaj sagte: Ich will nur eine Segnung. Ich möchte mindestens 1 Million Ohren haben, sodass ich ständig die Herrlichkeiten deiner Lotusfüße hören kann, von den Mündern deiner reinen Devotees. Wir denken manchmal: Oh, ich habe 2 Ohren und eines davon ist ein abstehendes Segelohr. Also 1 Million von Ohren, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber Prithu Maharaj will 1 Million von Ohren haben. Womit er sagt, der Herr hat ihn dann gefragt: Wozu brauchst du denn 1 Million von Ohren? Ja, sagt Prithu, es gibt so viele von deinen Devotees. Und alle haben Liebe zu dir in ihrem Herzen. Und wenn sie sprechen, dann kommt die Liebe aus ihrem Herzen in ihr Mund. Und damit ich mir sicher bin, dass ich von jedem Devotee sein Krishna-Katha hören kann, deswegen brauche ich 1 Million von Ohren. Ich will auch nicht mal deinen niedrigsten Devotee verpassen. Dazu brauche ich also viele Empfänger, viele Satellitenschüsseln, um immer auf Sendung zu sein von Krishna-Katha. Meine lieben Devotees, Gopa Goswami hat einen schönen Vers verfasst. Er sagte: Ich weiß nicht, wie viel Nektar genau in den beiden Silben Krishna liegt. Wenn der Name Krishnas gechantet wird, scheint er im Mund zu tanzen, so schön ist dieser Name. Dann wollen wir viele, viele Münder haben. Und wenn der Name dann in die Ohren hineingeht, wünschen wir uns 1 Million von Ohren. Und wenn der heilige Name schließlich tief im Herzen chantet, dann bezwingt er das Gerausche des Geistes und das Geplapper des Geistes. Und dann werden wir richtig untätig auf materielle Art und Weise. Vishwanath Chakravarti hat gesungen: Möge ich 1 Million von Ohren haben und auch 1 Million Augen, mit 1 Million Nasen und 1 Million Zungen. Möge ich 1 Million Oberkörper haben, so dass ich ständig den Nektar deiner Schönheit, dein Duft kosten kann und auch deine Umarmung, Krishna. Ich will 1 Million von Füßen haben, damit ich zu deinen heiligen Orten wandern kann. Ich will 1 Million von Händen haben, um dir zu dienen. Und ich möchte 1 Million von Intelligenzen haben, um schließlich anderen den Dienst zu dir beizubringen. O Herr, bitte multipliziere meinen Körper mal 1 Million. Meine lieben Devotees, das sagen die Devotees, um einfach einen Punkt auszudrücken. Von Krishna kann man nicht genug bekommen. So wie du in deinem Bewusstsein merkst, dass du genug von Krishna hast und mal eine Distanz zu Krishna brauchst, einen Abstand brauchst, ich brauche jetzt mal Abstand von dir, Krishna, dann weißt du, dass der Geist wieder auf die materielle Ebene gekommen ist. Was musst du dann tun? Einfach weiterhören. Schlepp deinen Körper in die Gemeinschaft von Devotees setz dich hin und höre. Durch dieses Hören wird deine Seele aufwachen. Wie Thakur Bhaktivinoda Thakur singt. Jeev Jago, Jeev Jago, Gaura Chanda Bole, Kota Nidra Jao Maya, Pishachira Mole, Jeev Jago, Jeev Jago, Gaura Chanda Bole. Diese Stimme, die einen aufwachen kann, wecken kann, kommt von Lord Chaitanya, kommt aber auch von den Devotees, die den Herrn in ihrem Herzen haben. Wieso haben die Worte von Devotees so viel Kraft, einen zum Aufwachen zu bringen? Das ist ja die Frage. Diese Kraft kriegen sie von den Lotusfüßen Krishnas. Es heißt, dass die Devotees in direkter Verbindung sind mit den Barmherzigkeitspartikelchen, die an den Lotusfüßen des Herrn kleben. Und wenn die über den Herrn sprechen, dann ist in ihrer Sprache, sind nicht einfach nur Worte da, sondern saffronhafte Barmherzigkeitspartikelchen. Und die wachen oder wecken das Herz dann auf. Das Ergebnis daran von einem aufgeweckten Herzen ist, dass unser Herz angehaftet ist an Krishna. Ihr könnt immer merken, ob ihr noch schläft, dann seid ihr angehaftet an Maya und die Kurfürstenberge. Hare Krishna. Wenn euer Herz anfängt zu erwachen, dann fängt ihr an, euch für Krishna zu interessieren. Und wenn euer Herz ganz wach geworden ist, meine lieben Devotees, dann seid ihr angehaftet an Krishna. Morgen werden wir weiterhören. Mein Ziel, also morgen will ich euch erzählen, was Krishna und die Kuhhirtenjungen gespielt haben im Wald von Vrindavan. Es waren nämlich äußerst bedeutungsreiche Spiele. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hari 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 Bo.
Hare Krishna. So, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Ich möchte sehen, ob ihr einige Fragen habt zu den Themen oder überhaupt einige Fragen zu dem, was wir machen. Ja, Rolf hatte eine Frage. Dann, ich glaube, Brajarani hatte eine Frage geparkiert. Und einige Gaura Nataraj, Gaura Hari, yes. Rolf, was ist deine Frage?
Du hast die Wichtigkeit von Tilak betont. Letztlich habe ich gehört, dass Jesus einen Tilak trug. Was weißt du darüber?
Es wurde ein indischer Heiliger einmal gefragt, wie soll man meditieren? Es war ein richtiger Heiliger und er sagte, wie Jesus. Das waren Westler, die diese Frage gestellt hatten. Sie gingen zu dem Heiligen hin und sagten, wie meditiert man wie Jesus? Kannst du das mal vormachen? Darauf setzte sich der Heilige hin. Sagte zweimal, Hare Krishna, Hare Krishna. Dann schloss er die Augen und dann kam eine Träne aus seinem Auge hervor. Er war still und dann kam eine zweite Träne hervor. Das ist wie man meditiert über Gott mit Liebe im Herzen. Das ist, worum es geht. So beim Tilak. Es gibt viel Spekulation um die Person Jesus und auch ich habe das Tuch von Turin gesehen, das Grabmal im Tuch. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, viele machen Mutmaßungen und spekulieren den Tilak da rein, aber das mag sein, das mag nicht sein. Was sicher ist, ist, dass Jesus Liebe zu Gott hat. So würde ich diese Frage beantworten. Es mag sein, es mag nicht sein. Aber sicher ist, dass er Liebe zu Krishna oder Liebe zu Gott hat. Wer war der Nächste in unserem Bunde? Brajarani. Ja. Versteht ihr die Frage? Frage ist, du hast gesagt, wir sollten zunächst einmal über Gauranga Mahaprabhu hören und dann über Krishna. Der Grund ist, dass Gauranga Mahaprabhu uns die Qualifikation gibt, um über Krishna zu hören. Aber zur gleichen Zeit wird gesagt, dass wir zuerst das Bhagavatam hören sollten und später dann das Chaitanya Charitamrita. Wie ist denn das zu verstehen? Es ist interessant. Aus einer Sicht heraus sollte man zuerst das Chaitanya Charitamrita lesen. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur hat gesagt, zuerst sollen die Devotees das Chaitanya Charitamrita lesen. Weil das Chaitanya Charitamrita das gelebte Srimad Bhagavatam ist.
Nicht? Gauranga Mahaprabhu zitiert ja laufend Verse, wie wir gestern gehört hatten. Er zitierte die Verse des Rasa-Lilas und dann ging er in das Lila ein. Nicht? Das ist eine Perspektive. Die zweite Perspektive ist, dass Chaitanya Charitamrita eben sich mit den höchsten Themen befasst, die man wahrscheinlich erst verstehen kann, wenn man das Bhagavatam versteht. Also, das ist die Sicht, die Prabhupada annahm. Es geht dort um Manjari Bhava manchmal im Chaitanya Charitamrita. Es geht dort um den Unterschied zwischen geregelten devotionalen Dienst und Raganuga Bhakti, spontaner Dienst, was die Gefährten von Gauranga Mahaprabhu ausmachte. Und insofern sagte Prabhupada, das ist das Postgraduate-Studium. So, das ist manchmal bei spirituellen Themen so, dass es sich so anhört, als wenn da ein Widerspruch ist. Okay, der eine sagt, wir sollen erst CC lesen, Chaitanya Charitamrita lesen, der eine Acharya, und der andere sagt, man soll danach Chaitanya Charitamrita lesen, nach dem Bhagavatam. Was ist richtig? Beides. Du musst nur sehen, wo bist du gerade in deinem devotionalen Leben? Was für Bedürfnisse hast du gerade? Was befruchtet dein Herz und lässt es aufwachen? Das ist, was du denn willst. Prabhupada hat oft in diesen Paradoxen gesprochen, aber das tun große Seelen, große Acharyas. Sprecht nicht über die fortgeschrittenen Geschichten, die Lilas zwischen den Gopis und Krishna auf der einen Seite. Ihr werdet versteinert werden, wenn ihr das macht. So ganz starke Warnung. Auf der anderen Seite, wer hat gesagt, dass die Gopis boykottiert werden? Ups. Ja, was denn nun? So oder so, links oder rechts, Prabhupada? Nein, mal links und mal rechts. Einmal ging ein Schüler zu seinem spirituellen Meister und sagte, es scheint mir, du gibst widersprüchliche Anweisungen. Mal so sagst du, ich soll ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Das andere Mal sagst du, ich soll ein bisschen mehr in die entgegengesetzte Richtung gehen. Was ist denn richtig, Hü oder Hot? Diese Richtung oder die entgegengesetzte Richtung? Der Guru sagte, du musst es so sehen. Du gehst im Nebel auf einem schmalen Pfad spazieren. Wenn du zu weit nach links kommst, dann sage ich dir, geh schnell rechts. Wenn du zu weit nach rechts kommst, dann sage ich dir, geh schnell links, damit du nicht abstürzt. Beides ist richtig, links und rechts. Es kommt auf die Situation drauf an. Gut, wer noch? Ich vergesse immer die Gaura Nataraj und dann Gaura Hari. Ja. Dass er barfuß geht, um auf alle Fälle auf die Erde von Vrinda.
Können wir das verstehen? Das scheint ja auch wie ein Widerspruch.
Krishna geht in Vrindavan Dham barfuß. Überall sonst geht er mit Schuhen. In Vrindavan, das ist sein eigenes vertrautestes Dham, was runtergekommen ist in diese Welt. Es ist nicht eine materielle Welt. Nicht? Das ist so, dass als Krishna zu Srimati Radharani sagte, Radha, wir erscheinen in der Welt, sagte Radha, nein, ich komme nicht mit, du kannst alleine gehen.
sagte Krishna, warum kannst du denn nicht in die Welt, der Welt erscheinen? Ich kann nirgendwo hin, wo nicht Vrindavan ist, sagte Radharani. Daraufhin sagte Krishna zum Govardhan und zu Yamuna, also habt ihr gehört, dann erscheint zuerst und dann kann Radha erscheinen. Und so sind die Heiligen, ist die Heilige, der Heilige Dam so etwas wie eine Projektion der spirituellen Welt hier in die materielle Welt hinein. Deswegen heißt es, dass dieser Ort total spirituell ist. Wer dort geboren ist, wird nie wieder geboren werden müssen. Wer dort stirbt, wird nie wieder geboren werden. Wer dort kremiert wird, wird nie wieder geboren werden. Und wer dort eingeweiht wird, wird nie wieder geboren werden. Diese vier Dinge. Versucht in Vrindavan eingeweiht zu werden, wenn das irgendwie geht. Das ist mein Tipp an euch alle. So, wenn Krishna zum Beispiel eine Reise unternimmt, das hören wir, mit seinem Wagen zum Beispiel, verlässt er Dwaraka und geht dann den König Bahulashwa und den Brahmana Shrutadev besuchen in Mithila, dann hat er immer Schuhe an. Mit den Füßen geht er nie auf die Erde. Hier wird es so ausgedrückt. Ich fand das so rührend, dass ich finde es schön, dass du das auch so gesehen hast. Als der Herr vor Prithu Maharaj zuerst erschien, berührte er nicht den Boden der Erde. Aber als er völlig zufrieden war mit dem Verhalten und dem Charakter von Maharaj Prithu, hat er aus Zuneigung für Prithu Maharaj die Erde berührt. Aber trotzdem hat er den vorderen Teil seiner Hand auf der Schulter Garudas, seinem Träger, gehalten, als wollte er auf alle Fälle verhüten, dass er herunterfällt, weil der Herr es einfach nicht gewohnt ist, auf irdischem Boden zu stehen. Was für eine Gestik, ne? Da kannst du sagen, ja, was denn mit uns, wenn wir hier auf der Erde gehen, dann ist er wirklich, ja, Kinder, wir sind gefallene Seelen. Wir finden das auch ganz normal, gefallen zu sein. Es fällt dabei gar nichts auf, dass das vielleicht unnormal sein könnte. Wir leiden unter einer großen Realitätsverschiebung. Das ist ein Riesenproblem, ein existenziell-psychologisches Problem, die Realitätsverschiebung. Wir leben in einer Welt, die um unser Ego sich gruppiert und halten die für wahr. Wer hat noch eine Frage? Goda Hari.
My question was, yesterday you mentioned how Lord Chaitanya will enter into the parallel world or the spiritual world in his inner consciousness. Mm-hmm. And there he will serve Radha and Krishna. And I was thinking that Chaitanya Mahaprabhu is already Radha and Krishna, and how can he serve Radha and Krishna in the spiritual world? So I was wondering, what is the identity of Lord Chaitanya when he is entering service in Vrindavan? But I don't know if at all it's possible to understand that, but just it came to my mind, but what is his identity at that moment?
Was ist die Identität von Krishna, von Lord Chaitanya Mahaprabhu, wenn er in diese Antar-Chetana, in dieses innere Bewusstsein hineingeht? Weil es ist verschiedentlich. Es gibt diese eine Referenz im Chaitanya Charitamrita, wo Chaitanya Mahaprabhu am Ufer der Yamuna steht und Radha und Krishna zusieht, wie sie mit den Gopis in der Yamuna spielen und planschen und spielen. Nun, wir wissen, dass in diesem Augenblick, wo das vertraute Spiel zwischen Radha und Krishna im Madhurya Rasa stattfindet, kein Kuhhirtenjunge, kein Mann, männliches Wesen dabei ist. In diesem Augenblick wird gesagt, dass Chaitanya Mahaprabhu in die Haltung einer Dienerin hineinkommt. Es gibt ein anderes Lila. Lord Chaitanya träumt über den Rasa Lila und wird aufgewacht von Govinda. Govinda kommt rein, es ist schon 9 Uhr morgens. Chaitanya Mahaprabhu schläft meistens nur bis kurz vor Brahma Muhurta und macht sich dann fertig und nimmt Darshan bei Lord Jagannath in der Mangal Arati. Aber an diesem Tag ist es schon 9 Uhr morgens und Gauranga Mahaprabhu schläft noch. Govinda kommt und rüttelt ihn auf und sagt: Gauranga, 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 bitte wach auf. Was ist los mit dir? Gauranga wacht dann auf und sagt: Warum hast du mich hierher gebracht? Ich habe den Rasa Lila gesehen und du hast mich aufgewacht und hierher gebracht. Oh, grausamer Mensch. Und dann ist Lord Chaitanya noch immer in diesem, man sagt dazu, zwischen dem inneren Bewusstsein und dem äußeren Bewusstsein. Das ist so, gerade sozusagen, du kannst es dir vorstellen, als würde er aus einem Bewusstsein in den anderen Bewusstseinsstufe rübergehen. Er wird zwischen dem inneren Bewusstsein zu dem äußeren gehen. Und in der Mitte bleibt er dann stehen und redet zu den Devotis über das, was er im inneren Bewusstsein gesehen hat und klagt danach, weil die Sicht langsam verschwindet und weggeht. Und in diesem Bewusstsein ist er in den Jagannath Puri Tempel gegangen und hat vom Garuda Stamba Lord Jagannath gesehen. Wenn Lord Chaitanya Mahaprabhu Lord Jagannath gesehen hat und noch in diesem inneren Bewusstsein war oder vom inneren Bewusstsein beeinflusst war, hat er Krishna, Syamasundara Krishna mit der Flöte gesehen. So in diesem Augenblick, wo er da steht an der Garuda Stamba, kommt eine Frau aus Orissa. So eine kleine Mataji, nicht so wie unsere Riesen-Matajis im Westen, so eine kleine Mataji, nicht, kommt da und versucht Darshan zu haben, aber Lord Chaitanya steht im Weg. Und die Frau, ihr müsst mal diese Devotis aus Orissa sehen, die sind so begierig, das ist unglaublich, fängt also an, hochzuklettern auf dem Rücken von Gauranga Mahaprabhu, stellt sich auf die Schultern und sieht von da Darshan. So Govinda, der Diener, sieht das. Da ist eine Mataji plötzlich auf Gauranga Mahaprabhu geklettert. Stellt euch das mal vor. Smita Krishna Maharaj nimmt Darshan von den Detis und dann klettert plötzlich Madhumati auf seine Schultern rauf. Dann würde wir sagen, Madhumati, jetzt, also das war too much. Also das kannst du dir wirklich nicht bieten. Und Ramananda würde herbeigelaufen sein und Madhumati runterpflücken von den Schultern. Es geht nicht. Und ein ernsthaftes, belehrendes Gespräch haben. So Govinda das holt also diese kleine Mataji von den Schultern von Gauranga Mahaprabhu herunter. Und fängt an, kannst du nicht sehen, wo du drauf trittst? Und die Frau sieht plötzlich Gauranga Mahaprabhu. Sieht es als Sannyasi, sieht es Chaitanya Mahaprabhu. Und denkt, mein Gott, was habe ich da getan? Offense, Offense, Apparat, Apparat. Und wirft sich vor den Lotusfüßen des Herrn nieder und fleht. Also bitte verzeih mir, ich habe überhaupt nicht gesehen. Ich war einfach so verrückt nach Jagannath, nicht, dass ich das ganz und gar übersehen habe. Aber jetzt studiert mal Gauranga Mahaprabhus Reaktion. Die erste Reaktion ist, er sagt zu Govinda, O Adivas. Adivas heißt O Primitiver.
wie kannst du dieser Frau verbieten, auf mir zu stehen? Wenn ich nur ein Fünkchen ihrer Begierde hätte, wenn Jagannath mich mit einem kleinen Fünkchen geehrt hatte, dann wäre ich, dann hätte ich Liebe zu Krishna. Das redet er in diesem Bewusstseinszustand. Er ist da in diesem Halb-Consciousness, dem halb-äußeren Bewusstsein, und ihm ist es egal, dass es eine Frau ist. Mahaprabhu war das überhaupt nicht egal. Er hat das Beispiel eines Sannyasis gegeben, und einmal hörte er eine Devadasi singen zu Gauranga Mahaprabhu, zu Jagannath, und in Liebe zu Krishna lief er auf diese Frau zu, um sie zu umarmen, weil sie so schön über Krishna sang. Und im letzten Augenblick war Swarup Damodar und rief ihm wiederholt ins Ohr rein: Es ist eine Frau! Du bist ein Sannyasi! Und dann kam er ins äußere Bewusstsein und bremste. Du hast mein Leben heute gerettet. Aber hier sehen wir, dass er noch in diesem inneren, also von diesem inneren Bewusstsein beeindruckt ist und dass die Frau ruhig auf ihm stehen kann. Was zeigt das euch? Frauen sind unter sich ganz frei. Die baden zusammen im Fluss. In dem Augenblick, wo ein Mann kommt, da bedecken sie sich. Nicht? Weil die Frauen unter sich nicht diese Sicht haben, dass, wie ein Mann, der eine Frau sieht. So, viele sagen von dieser Erläuterung her, dass Mahaprabhu, als er im Rasatanz war und das Rasalila gesehen hat, dass er da aus der Sicht einer Manjari gesehen hat, nicht, die ein Zeuge sein konnte von diesen vertrauten Spielen im Madhurya-Rasa, nicht, und als er dann in diesem Bewusstsein, noch halb in diesem Bewusstsein zum Tempel ging, dass es ihm gleichgültig war, dass eine Frau auf seinen Schultern klingt, weil er noch immer in diesem Bewusstsein war, nicht, einer Kinkari, einer Assistentin. Ja, das sind sehr tiefe Themen. Ich bin da nicht sehr qualifiziert, darüber zu sprechen, aber wir sollten niemals denken, wir verstehen Krishna oder Lord Chaitanya Mahaprabhu. Da gibt es so viel zu wissen, was wir noch lange nicht wissen. Gut. Jetzt möchte ich das Programm beenden. Wir haben jetzt eine Stunde Pause. Ich merke eine deutliche Präsenz. Keine Sorge, du hast gleich das Mikrofon, aber noch nicht jetzt. Wir haben heute Abend ein schönes Sangha-Treffen. Wir wollen einfach Fragen und Antworten besprechen. Mit großer Freude. Das ist unser Wunsch. Ich weiß nicht genau, wer alles daran teilnimmt, dass wir Dramananda bestimmt organisieren, aber die älteren Devotees nehmen daran teil und überlegt euch Fragen, die ihr schon immer mal stellen wolltet. Ne? Und dann besprechen wir das. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr dabei seid bei diesen Krishna-Katha-Abenden. Ich möchte einfach anfangen, darüber zu sprechen, und ich bin euch sehr dankbar, und auch meiner Kapelle bin ich sehr dankbar, die ganz spontan loslegt. Hare Krishna. So, Ramananda, gibst du uns eine Orientierung? Bitte wartet noch, Ramananda sagt noch